Hallo und herzlich willkommen in Dimis Yoga Podcast. Mein Name ist Dimitra Bock, ich bin Yogalehrerin und Historikerin und heute geht es um das Thema Tantra. Und was ist eigentlich Tantra? Ich habe nämlich eine Umfrage gestartet auf mein Instagram-Profil und gefragt, was für Themen ihr euch wünscht für den Podcast für 2024. Und ein sehr beliebtes Thema war Tantra und dass ich darüber sprechen soll, woher kommt eigentlich Tantra, was bedeutet es und so weiter. Und euer Wunsch ist natürlich mein Befehl. Und deshalb teile ich hier gerne mein Wissen mit euch über Tantra. Tantra ist so ein bisschen so ein Modebegriff, habe ich das Gefühl, geworden, vor allem jetzt hier in der Yoga-Szene. Es gibt super viele Yoga-Stunden, die angeboten werden, die irgendwie Tantra-Hatha-Yoga-Stunden heißen oder klassisches Tantra-Yoga und so weiter. Und ich glaube, das ist ein Thema, was viele interessiert, was auch sehr polarisiert, denn Tantra wird oft auch assoziiert mit Sex oder irgendwelchen Sexritualen, irgendwelche Partner-Workshops und Retreats. Also als ich Tantra gegoogelt habe, sind sofort solche Workshops und Retreats-Anzeigen bei mir aufgeploppt. Oder als ich auch nach dem Begriff Tantra gesucht habe, hier auf iTunes für einen Podcast, da kam auch sehr viel so über Beziehungen, über wie führt man eine harmonische Beziehung, ein harmonisches Sexleben und so weiter. Und ich wollte ein bisschen erzählen über die Geschichte des Tantras und woher das kommt und woher wir auch diese Assoziation haben hier im Westen, wie es dann auch dazu gekommen ist, dass wir jetzt solche Workshops und Retreats anbieten. Also ich starte ganz von vorne und zwar, was bedeutet Tantra? Was ist eigentlich Tantra? Und Tantra ist eigentlich ein Genre, ein Literaturgenre, eine Art von Texten. Wir haben auf Sanskrit, das ist die alte indische Sprache, auf der es geschrieben wurde, vor allem in Nordindien, wurde es mit Devanagari geschrieben und in Südindien mit Tamil, auf Tamil. Und es gibt unterschiedliche literarische Texte, die wir haben in der Sprache. Und es gibt zum Beispiel die Epen, wie die Mahabharata und das Ramayana. Und Teil von der Mahabharata ist zum Beispiel auch die Bhagavad Gita. Das ist dir bestimmt ein Begriff. Wenn nicht, dann hört ihr gerne auch meine Podcast-Folge zur Bhagavad Gita an. Aber es gibt auch andere Genres, wie zum Beispiel Sutren, ne? Und das bekannteste bei uns hier im Westen ist das Patanjali Yoga. Yoga Sutra, was so ganz kurze Versen sind, wie Aphorismen, sehr kryptisch, wovon wir die Lehre der Yoga-Philosophie zum Beispiel vermittelt bekommen. Und es gibt auch natürlich auch Gedichte und erotische Literatur und so weiter und so fort. Und es gibt auch halt die Tantra-Texte. Und das ist ein enorm großer Korpus an unterschiedlichen Texten, die in diesem Genre im Tantra geschrieben wurden. Und der älteste wird datiert um das 6. Jahrhundert nach Christi. Und was diese Korpus an Texten so besonders macht, ist, dass es heißt, sie wurden offenbart. Also sie sind eine neue Offenbarung. Das heißt, dass Gott oder eine Gottheit direkt dieses Wissen, diese Lehren offenbart hat durch diese Texte. Genauso ist es auch zum Beispiel mit der Bibel. Die Bibel wurde auch, die vier Evangelien wurden auch zum Beispiel den vier Evangelien offenbart. Ich weiß nicht, hier in Griechenland zum Beispiel haben wir die Insel Patmos, wo Johannes, der Evangelist, in einer Höhle saß und ihm die Apokalypse zum Beispiel offenbart wurde. Da war ich als kleines Kind, es war sehr berührend, ein ganz toller Ort. Kann ich sehr empfehlen, mal zu besuchen. Aber auch andere religiöse Texte werden offenbart. Ne? Das ist von dem Göttlichen direkt uns vermittelt wird. Und genau das, darum geht es auch bei diesen tantrischen Texten. Deshalb sind sie so besonders. Und sie bilden halt die Basis für die Lehren des Tantras. Und die Tantrikas selbst, die halt diese Lehren befolgen, die nennen sich gar nicht Tantrikas, sondern die nennen sich eher, dass sie das Mantra-Marga befolgen. Mantra-Marga, Marga bedeutet der Weg. Und Mantra sind die Mantren, die du vielleicht auch kennst von Kirtans oder die vielleicht auch in einer Yogastunde, die du mal besucht hast, benutzt werden während der Meditation oder vor der Yogastunde gesungen werden oder während des Shavasanas und so weiter. Also das sind bestimmte Laute oder auch bestimmte Sätze, wo sie die Namen von Gottheiten wiederholt werden. Und die Tantriker selbst nennen sich halt Mantra-Maga, also dass sie auf den Mantra-Weg gehen, denn Mantren spielen eine ganz, ganz wichtige und essentielle Rolle im Tantra. Die sind ein ganz wichtiges Tool, um in Verbindung zu treten mit der Gottheit, mit dem Göttlichen. Und je nachdem, aus welcher Richtung, es gibt es genauso wie im Yoga, auch im Tantra, ganz viele unterschiedliche Richtungen und Zweige. Und zum Beispiel eins der bekanntesten ist der shivaistische oder der Shaiva-Tantra, also der Tantra, was durch Shiva vermittelt wurde, direkt. Und dort werden zum Beispiel sehr bekanntes Mantra, was genutzt wird, ist dieses Shivoham, ne, was auch so viel heißt wie ich bin das Göttliche, ich bin Shiva. Genau. Und Mantren, wie gesagt, werden sehr stark benutzt im Tantra. Das ist eins der essentiellen Merkmale des Tantras. Denn es ist sehr schwierig zu definieren. Also auch die Historiker und die Ethnologen und die Forscher haben auch so ihre Schwierigkeiten. Okay, was ist jetzt Tantra? Was gehört zu der Gruppe der Tantren? Was nicht? Und ein sehr essentieller Punkt ist dieses Nutzen von Mantren in der eigenen Yoga-Praxis. Und die Yoga-Praxis im Tantra sieht auch eher so aus, es ist keine Asana-Praxis, das kommt erst viel später mit der Hatha-Yoga-Lehre, die dann Elemente aus dem Tantra nimmt und auch aus der Shravana-Tradition, also aus den asketischen Traditionen und dann die Hatha-Yoga-Lehre kreiert und daraus auch die Asana-Praxis die wir heute hier im Westen als unsere Yoga-Praxis auch benennen. Aber im Tantra an sich gibt es eigentlich keine Asana, also so gut wie keine Asana-Praxis, sondern sie konzentrieren sich eher auf Techniken wie Mantren rezitieren, eins. Und zweitens, sehr wichtige Komponent des Tantras ist das Visualisieren und die visualisierte Meditation. Also die haben ganz bestimmte Techniken entwickelt, auch meditative Techniken, die uns wo wir mit der Technik der Visualisation uns verbinden können mit einer bestimmten Gottheit. Und es sind diese Visualisierung, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt des Tantras und wo man auch so ein bisschen erkennen kann, okay, das kommt aus dem Tantra, das könnte man als tantrisch erkennen und nennen. Also Mantren und visuelle Meditation. Vor allem werden visualisiert, wie ich gesagt habe, Gottheiten, aber auch bestimmte Formen oder komplexere Formen, wie zum Beispiel Yantren. Das hast du vielleicht auch schon mal gesehen, so ein Yantra, das ist bestimmte geometrische Formen, die man dann auch visualisiert während seiner Meditation. Und oft werden auch mehrere Sachen kombiniert in der Meditation. Also einmal die Visualisierung, einmal das Rezitieren eines Mantras und dann auch den Fokus setzen auf einen bestimmten Punkt im Körper. Das ist auch eine, würde man sagen, es ist nicht keine neue Idee des Tantras, weil wir sehen das auch im Patanjalis Yoga Sutra zum Beispiel. Patanjali empfiehlt uns auch, uns während der Meditation auf bestimmte Körperteile zu fokussieren, wie zum Beispiel auf unsere Nasenspitze oder auf unser drittes Auge, zwischen den Augenbrauen. Aber im Tantra sehen wir das noch mehr und noch mehr verarbeitet, detaillierter verarbeitet, noch mehr ausgearbeitet, diese Techniken. Und es gibt auch bestimmte Fokuspunkte im Körper, die besonders wichtig sind. Und je nach Lehre, tantrische Lehre, hat man unterschiedliche Fokuspunkte. Es sind mal 7, mal 5, mal 4. Es ist ganz unterschiedlich und daraus entwickelt sich auch die Chakrenlehre, die wir heute kennen. Ja, also ich glaube, wenn du mal Yoga gemacht hast oder in einer Yogastunde warst, bestimmt hast du schon mal gehört, deine Lehrerin, die während einer Asana, einer herzöffnenden Asana, einer Rückbeuge dann sagt, und hier öffnen wir jetzt unser Herzchakra zum Beispiel. Ne? Also diese Idee der Chakren, dieser Energiezentren im Körper, die vor allem am Anfang, ganz am Anfang eher so Fokuspunkte im Körper waren, wo wir unsere ganze Konzentration drauf richten, um halt zur Erleuchtung zu gelangen. Das ist immer das Ziel, das ist auch das Ziel des Tantras. Das Ziel des Tantras ist genau das, was alle Yoga-Wege wollen, uns dazu führen, uns selbst zu realisieren, wer wir eigentlich wirklich sind. Und im Tantra ist genau auch das, dieses Ziel zu erkennen, wer ich wirklich bin. Und im Tantra ist es, dass wir Gott selbst sind. Denn alles ist Gott. Alles, was uns umgibt, ist göttlich. Denn Im Tantra gibt es diese Lehre, diese Shiva-Shakti-Lehre, wo Shiva repräsentiert das Männliche, diese männliche Energie, diese stabile Energie, die sich nie verändert, die nie verändernde Energie. Und die Shakti, das ist die weibliche Energie, die sich ständig verändert und ständig unterschiedliche Formen annimmt und die Welt kreiert. Und du und ich und alles, was um uns herum ist, ist einfach eine Form der ein und derselben Shakti, also dieser weiblichen Energie, also dieser göttlichen Energie. Und was wir zu tun haben, ist einfach zu erkennen, dass wir diese göttliche Energie auch selbst sind, genauso wie alles andere, was wir hier auf der Welt erleben, ob gut oder schlecht. Ist auch so ein Merkmal des Tantra, vor allem des non-dualen Tantra. Also es gibt auch dualistische Tantra-Lehre, aber die bekannteste auch bei uns hier im Westen ist eher die non-duale Shaiva-Tantra. Genau, die besagt, dass wir alles göttlich ist. Genau, und das Ziel ist genau das zu erkennen und auch zu erkennen, das ist auch eins der revolutionären Gedanken des Tantras, dass unser Körper auch göttlich ist. Denn wenn alles, was um uns herum göttlich ist, dann ist auch unser Körper was Göttliches. Und deshalb auch ein ganz wichtiges und sehr wertvolles Tool, was wir nutzen können, um zu diesem Self-Realization, um zu dieser Selbstrealisation, zur Erleuchtung auch zu gelangen. Und deshalb wird der Körper auch im Tantra und in den tantrischen Techniken auch stark eingesetzt, wie mit diesen Fokuspunkten auf dem Körper, mit der Idee der Chakren, der Energiezentren im Körper, auch die Ideen der Nadis, die durch den Körper hindurch fließen und auch das Prana in dem Körper hindurch fließen lassen und auch die Energie der Mantren, die rezitiert werden, durch den Körper hindurch fließen lassen und so weiter. Also all diese energetische Arbeit, die passiert mit dem Körper, das kommt ganz stark aus dieser tantrischen Lehre, was wir auch wiederfinden später auch im Hatha-Yoga, in der Hatha-Yoga-Lehre, die wir auch hier im Westen praktizieren. Aber damit du so ein bisschen weißt, okay, woher kommt diese Ideen und diese tantrische Lehren, die sind auch entstanden außerhalb der Veden. Das ist wichtig, ne? Wir haben diese vedische Tradition. Da empfehle ich dir sehr auch, meine Podcast-Folge einmal reinzuhören über die Veden und die Upanishaden. Also wir haben einerseits diese Strömung, in Indien. Und dann haben wir die asketische Strömung, ne, wie auch mit Patanjalis Yoga Sutra, was sehr stark den Körper ablehnt. Und auch die Shramana-Tradition, also diese Yogis, die als Asketen leben im Wald, die ganz harte Tapas praktizieren, also in der glühenden Sonne, im Kopfstand stehen stundenlang oder im Winter im eiskalten Wasser baden stundenlang und so weiter, um halt den Körper, sich zu lösen vom Körper, von dieser Idee, ich bin nicht dieser Körper, ich bin nicht diese Gedanken, ich bin das, was dahinter ist. Und im Tantra gibt es diese Idee, dass ich bin alles, ne? Und alles ist göttlich. Also es gibt, okay, ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe jetzt zu tief. Aber ich versuche es einmal kurz zusammenzugreifen. Also vor allem im non-dualen Shaiva-Tantra sagt man, dass es gibt diese fünf Schichten, ne, was wir zu erkennen haben. Ne, wie zum Beispiel der Körper, der Geist, Prana und dann Chit, dieses Bewusstsein im Kern von uns. Aber letztendlich, weil Shakti alles ist, ist auch unser Körper göttlich und unser Körper ist auch mal dieser, wie so ein Mikrokosmos vom ganzen Universum, vom Makrokosmos. Er spiegelt das Universum wider und deshalb ist der Körper auch unglaublich wichtig im Tantra und in tantrischen Praktiken. Was dazu geführt hat, auch es gibt Strömungen im Tantra, die sehr, man kann sich das auch so vorstellen, dass es war sehr wie so eine Rebellion gegen der vedischen Kultur, wo zum Beispiel stark der Verzicht auf Fleisch und Alkohol und so weiter praktiziert wurde. Und deshalb gab es auch extreme Strömungen im Tantra, die dagegen rebelliert haben und gesagt haben, na, man kann zum Beispiel auch Fleisch essen und Alkohol trinken und sogar auch Rituale praktiziert haben, wo Fleisch und Alkohol und andere Substanzen konsumiert wurden oder werden auch immer noch. Und auch der Körper wieder genutzt wurde stark in diesen Ritualen. Weil ein weiterer Punkt, was wichtig ist im Tantra, ist, sind die Rituale. Es ist eine stark ritualisierte, es ist sehr stark ritualisierte Lehre, wo ganz bestimmte Rituale praktiziert werden und auch je nachdem, in welchem Level man ist, werden die Rituale auch immer komplexer und komplexer. Und es gibt halt auch eine Richtung, die zum Beispiel auch Rituale mit dem Körper genutzt hat, wie zum Beispiel auch Geschlechtsverkehr und so weiter, aber auch in einem sehr ritualisierten Kontext mit ganz bestimmten Regeln und so weiter, was sehr komplex auch ist. Und das wurde so ein bisschen, nicht so ein bisschen, viel aufgenommen von den Kolonialherrschern, die dann in Indien kamen. Man muss sich vorstellen, ne, das waren Engländer aus der viktorianischen Zeit. Also in der viktorianischen Zeit, weil alles, was rund um Sex anging und Geschlechtsverkehr und so weiter, war komplett tabu und verteufelt ungefähr. Und sie dann auf so einer Lehre gestoßen sind, wo auf einmal der Körper auch genutzt werden kann, um zur Erleuchtung zu gelangen, auch Geschlechtsverkehr und bestimmte Rituale genutzt werden können, um zur Erleuchtung zu gelangen, natürlich auf Rieseninteresse gestoßen hat. Und sie das auch mitgenommen haben in den Westen. Und auch teilweise oder meistens auch ganz missinterpretiert wurde und ganz anders dargestellt wurde. Und somit kommen wir dann auch zu diesem Neotantrismus, wo Ideen von New Thought mit eingewebt werden und dann zum Schluss kaum was übrig bleibt vom wirklich klassischen Tantra aus Indien und dann diese Partner-Sex-Workshops entstehen und Retreats und so weiter, um eine harmonische sexuelle Beziehung aufzubauen mit seinem Partner, mit sich selbst, mit seinem eigenen Körper. Was auch nicht schlecht sein muss. Also ich finde, vor allem wir im Westen durch unsere christliche Religion, auch wenn wir vielleicht uns selbst nicht als Christen bezeichnen, trotzdem wurden diese Ideen sehr stark in uns eingeprägt, dass der Körper Sünde ist, dass Gelüste Sünde sind und so weiter. Und wir somit einem, ich finde, teilweise sehr schwierige Beziehung, auch voller Scham, ne, aufgebaut haben gegenüber unserem eigenen Körper und gegenüber auch Geschlechtsverkehr. Und deshalb glaube ich, haben diese neotantristischen Bewegungen auch ihren Platz. Aber das sagt, ich finde, die sagen mehr was über uns hier im Westen als über die indische Kultur. Genau, aber dass du so ein bisschen erkennst, okay, was ist eigentlich klassischer, traditioneller Tantra aus Indien und was ist Neotantra hier im Westen? Okay, das kaum was miteinander zu tun hat, weil oft kommt auch die Frage hoch, ja, ist das Kama Sutra zum Beispiel ein tantrischer Text? Und nein, das Kama Sutra ist kein Genre aus dem Tantra. Es ist kein tantrischer Text. Es ist eine ganz, ganz andere Gruppe von Texten. Genau, da wird eher beschrieben für Menschen, die in der Stadt leben, wie sie zu leben haben oder wie sie leben könnten. Und es redet nicht nur über das Geschlechtsverkehr, wie man da sich zu verhalten hat, aber sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen des Lebens. Aber es ist komplett raus. Also es ist eine ganz andere, genau, Richtung, Genre von Texten. Es gehört nicht zu dem Tantra, falls du dich das gefragt hast. Genau. Also Tantra ist eine, viele, die Wissenschaftler auch streiten sich drüber, ob Tantra eine Religion ist oder nicht. Und viele Wissenschaftler oder Historiker meinen, dass Tantra tatsächlich eine Religion ist, denn sie viele Kriterien erfüllt für eine Religion, ne? Weil dann wäre auch immer die Frage, okay, was ist eigentlich eine Religion? Und da der Tantra basiert auf diesen Texten, diesem enormen Korpus an Texten, die offenbart wurden von einer Gottheit, das ist zum Beispiel schon ein Kriterium für eine Religion. Ne? Und auch während des Mittelalters in Indien wurde tatsächlich diese Strömung, die als erstes angefangen hat, also eine Gegenbewegung gegen die vedische Kultur, gegen diese Abneigung gegenüber den eigenen Körper, mehr zu einer mehr lebensbejahende Strömung wurde und auch körperbejahende Strömung, der auch ganz wichtig, nicht nur für Asketen und Männer, die die Welt entsagen wollten, geschaffen wurde, sondern für alle, auch für Menschen wie du und ich, die hier eine Familie haben, die arbeiten, die mitten im Leben stehen sozusagen. Und diese Lehre entstanden ist und somit so eine kleine Revolution tatsächlich auch war, die dann während des Mittelalters und auch bis zum 12. Jahrhundert dann auch zu einer Staatsreligion tatsächlich wurde, denn die Könige der damaligen Zeit auch das Tantra unterstützt haben und gesponsert haben und auch also gesponsert haben zum Beispiel auch Tempel, den Bau von Tempeln, von unterstützt haben auch das Schreiben von den Manuskripten, das Erhalten der Manuskripten und der Lehren, auch das Propagieren dieser Lehren und das Teilen dieser Lehren, denn auch viele der tantrischen Lehren, auch spezifisch auch für Könige gedacht wurden. Wie kann man als König gut regieren und sein Königreich verwalten und so weiter? Und welche Rituale gemacht werden müssen und so weiter. Und auch solche tantrische Rituale dann auch gesponsert wurden. Und somit auch zu einer Staatsreligion tatsächlich auch in Indien wurde und war über mehrere Jahrhunderte. Noch ein wichtiger Punkt, was dem Tantra angeht und was auch so ein Hinweis dazu gibt, dass es eine Religion ist, ist auch im Tantra muss man, jetzt fehlt mir das Wort, Entschuldigung, es kann nicht jeder, also es kann jeder ein Tantriker werden. Aber man muss initiiert werden. Genau, das war das Wort, was mir gefehlt wurde. Initiiert werden. Man braucht eine Initiation. Also man braucht einen Guru, der ein in die Lehre einbringt und initiiert wird in ein bestimmtes Ritual, dann gemacht wird. Und dann gibt es auch so bestimmte Levels, wie tief man dann einsteigt, wie groß das Commitment ist, wie lange man dabei ist und so weiter. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt im Tantra, Initiation. Genau, das wollte ich auch nochmal erwähnen. Warum ist jetzt Tantra wichtig für Yoga oder was hat Tantra mit Yoga zu tun? Und ich habe es schon so ein bisschen erwähnt. Es ist wichtig für uns Yoga-Praktizierenden, denn die Hatha-Yoga-Lehre, die sich danach entwickelt hat, ganz viele Elemente aus dem Tantra genommen hat. Ne? Und die Hatha-Yoga-Lehre, die wir teilweise auch übernommen haben, hier im Westen mit unserer Asana-Praxis, auch viel zu tun hat mit all diesen Energiepunkten im Körper, mit den Chakren, mit dem Energiefluss von Prana, von der Nutzung von den Techniken von Visualisierungsmeditation, von den Nutzen von Mantren und so weiter. Also all diese Techniken, die dann auch aufgenommen wurden von der Hatha-Yoga-Lehre. Und ich glaube, dazu werde ich nochmal eine getrennte Podcast-Folge machen über was ist eigentlich Hatha-Yoga. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass im Hatha-Yoga bereits ganz viel Tantra drin ist. Also braucht man gar nicht seinen Kurs Tantra Hatha Yoga zu nennen. Also wenn man Hatha Yoga lehrt, lernt man schon ganz viel auch vom Tantra. Und ich werde auch auf jeden Fall auch eine Podcast-Folge aufnehmen, nochmal spezifisch zu den Chakren, zu diesen Energiezentren und den Nadis, und deren Geschichte, weil die finde ich auch unglaublich spannend, denn sie hat auch ihren Ursprung im Tantra, also ganz Ursprung nicht. Also wir finden, wie gesagt, auch Energiezentren oder Fokuspunkte auf dem Körper auch schon bei Patanjali, aber auch in der Mahabharata und so weiter. Aber im Tantra haben wir diese ganz ausgearbeiteten Techniken, wie man sie auch durchbricht, um diese Idee auch zu schaffen von diese Union wieder zusammenzubringen zwischen Shiva und Shakti, wie man die Kundalini-Energie erwecken kann, so dass Shiva und Shakti, dieses Permanente und dieses immer sich Ändernde, das Feminine und das Maskuline wieder zusammenbringt und eins wird, wie man das vereinen kann, wie man mit diesen Energien arbeiten kann. Genau, dazu werde ich auch noch mal eine Podcast-Folge auf jeden Fall aufnehmen, weil das finde ich auch unglaublich spannend. Aber diese Themen hast du bestimmt auch schon mal gehört in deinen, in den Yogastunden, in denen du warst. Und das alles stammt auch aus dem Tantra. Genau. Und wie gesagt, Tantra ist riesig. Ein riesiges Feld, was ich hier auch nicht alles abdecken kann in so einer kleinen Podcast-Folge. Aber ich möchte dich auch nicht überfluten an Informationen. Ich glaube, das ist erstmal so gut für eine kleine Einführung. Genau, es gibt, wie gesagt, ich möchte nochmal sagen, dualistisch, non-dual, mit unterschiedlichen Gottheiten als Fokus, mal Shiva, mal Shakti, die femininen Gottheiten, was ich auch sehr, sehr, sehr interessant finde. Die Shaktas, ne, die nochmal andere Rituale und Praktiken machen. Aber so im Großen und Ganzen, was Tantra ausmacht, nochmal als Zusammenfassung, das sind die Mantren, visualisierte Meditation, Rituale, Initiation. Genau, das würde ich so jetzt sagen. Und diese Fokuspunkte, mit denen wir arbeiten, mit den Energien. Genau. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir geholfen, um ein bisschen besser zu verstehen, was eigentlich Tantra ist. Und genau, ich freue mich schon mega auf dein Feedback. Hinterlass mir gerne ein Feedback, folge meinem Podcast, bewerte gerne meinen Podcast. Das bedeutet mir sehr viel. Es würde mir auch sehr helfen bei meiner Arbeit. Und schreib mir auch gerne, wie du die Folge gefunden hast und was für Wünsche du hast für nächste Folgen. Und ich hoffe, bis ganz bald wieder. Auf Wiederhören.